Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Die Kommunikationsstrategie der FDP gibt zu denken, seit das sogenannte D-Day-Paper an die Öffentlichkeit gekommen ist. Was für ein militärisches Vokabular. Stoff für unser erstes Gespräch mit dem Journalisten Friedrich Küppersbusch. Dann haben wir heute Emmanuel Macron begleitet bei seinem letzten Baustellenbesuch in der wiederaufgebauten Notre Dame. Und wir empfehlen eine neue Barbie-Ausstellung, in der wird klar, Ken ist nicht mehr als eines der vielen Accessoires von Barbie. D-Day und offene Feldschlacht, das ist das sprachliche Rüstzeug, mit dem die FDP in einem internen Papier den Koalitionsbruch geplant hat. Titel D-Day, Ablaufszenarien und Maßnahmen. Noch am 18. November hatte Generalsekretär Gyasaray gesagt, dass der Begriff D-Day in FDP-Kreisen nicht benutzt worden sei. Heute nun sind er wie auch FDP-Bundesgeschäftsführer Reimann zurückgetreten. Erste Kommentare sprechen vom Bauernopfer und fragen, ob damit von der Personalie Christian Lindner abgelenkt werden soll. Über die Kommunikationsstrategie der FDP möchte ich mit dem Journalist und Fernsehproduzenten Friedrich Küppersbusch reden. Guten Abend, Herr Küppersbusch.
Hallo, guten Abend, Frau Bürger.
Nach Anfragen der Süddeutschen Zeitung und der Zeit zu diesem umstrittenen Papier steht die Datei seit gestern auf der Website der FDP. Stichworte daraus sind eine D-Day-Ablaufpyramide, der Beginn der offenen Feldschlacht und das Setzen des Narrativs. Was sagt diese Wortwahl über die Kommunikationsstrategie der FDP?
Erstmal, dass sie eine hat. Also wir wissen, das ist durchaus nicht unüblich im politischen Raum. Nehmen Sie das Beispiel Wahlen. Da bekommen die um 14 Uhr, wenn wir alle noch wählen gehen, schon einen ersten Trend. Und dann sitzen die Pressestäbe da auch und versuchen Formulierungen zu finden, wie großartig der Wahlsieg sei. Oder manchmal schreiben die auch 3 oder 4 verschiedene Texte, die der eben noch Ministerpräsident dann auf dem Weg ins Fernsehstudio oder zur Wahlparty zugesteckt kriegt. Also das, was man da einander vorgeworfen hatte, dass vorher schon Texte geschrieben worden seien, ist, glaube ich, politischer Alltag. Hier ist spannend, wie früh die FDP ein solches Szenario entwickelt hat und wie es abgeleugnet wurde, also wie es auch wieder besseres Wissen offenbar abgeleugnet wurde. Eben in den Tagesthemen hatte Lindner einmal mehr Gelegenheit genommen, auf keine Frage zu antworten, sondern sein Generalbass, wir müssen was gegen Migration tun und die Steuern und die Wirtschaftswende. Also keine Frage zu beantworten. Aber dann im, ich glaube, 8. Versuch, als Frau Wellmer ihn eben fragte, haben Sie das Papier denn nun gekannt oder nicht, hat er gesagt, ich habe es nicht zur Kenntnis genommen. Und glaube ich, sind jetzt die nächsten 28 investigativen Journalistinnen am Start und sagen, was heißt das denn? Ja. Das lag auf deinem Tisch und du hattest keinen Bock zu lesen oder was?
Aber nochmal zurück zu diesem Vokabular, also D-Day, historisch unmittelbar verbunden mit der Landung der alliierten Truppen in Frankreich 1944, der Befreiung von den Nationalsozialisten. Was schwingt denn da mit im geplanten Koalitionsbruch? Das ist ja eine Kriegsrhetorik.
Ja, also ich tue mich schwer damit, die Dümmlichkeit und das offenbar ausdauernde Blaumachen des Geschichtsunterrichts in der Oberstufe jetzt in den Mittelpunkt der Betrachtung zu stellen. Das ist degutant, das bestreitet ja selbst in der FDP niemand mehr. Die größere Parallele, die mich da jetzt langsam anweht, ist, ja, auch wenn es langweilt, der Vergleich mit Weimar, ne, das destruktive Misstrauensvotum. Hier haben sich Kräfte zusammengefunden, natürlich in der Opposition, AfD und BSW und auch in der CDU und eben auch in einer Mitregierungspartei, die sagen, wir haben keinen Plan, wo es hingehen soll. Wir sind nicht in der Lage, konstruktiv Politik zu machen, aber wir sind destruktiv in der Lage, eine Regierung zu zerschlagen. Und das ist ja das, wo man sagt, die Weimarer Verfassung, so schlecht war sie gar nicht, aber da war sie richtig schlecht, dass eben sie ermöglicht hat, dass Minderheiten, die sich auf nichts einigen können, Linksextreme, Rechtsextreme, Wirtschaftsextreme wie die FDP, dass die sich immer darauf einigen können, eine Regierung zu zerstören. Und das ist für mich eine viel wichtigere Parallele als dieser Sextaner-Spaß, das dann auch noch D-Day zu nennen, falls die überhaupt wissen, was sie da tun.
Sie sind ja als Fernsehproduzent auch selbst Unternehmer, tragen also Verantwortung für das Gelingen, für den Erfolg Ihrer Firmen. Christian Lindner stellt das jetzt in seinem Statement, das ja diesem D-Day-Papier anhängt, so dar, dass er aus Verantwortung für das Land Neuwahlen fordert. Ja, wie sieht das aus mit der Verantwortung für das Unternehmen Regierung?
Ja, die Deutschland AG, ne? So nannte man das unter Schröder mal. Ich habe das heute meine Geschäftsführerin gefragt, also wenn Sie so wollen, meine Partnerin in Crime im Unternehmen. Was würden wir machen, wenn wir neben dir, Anja, und mir, Friedrich, noch einen Christian in der Geschäftsführung hätten? Und der würde also, wenn in der Entwicklungsabteilung was passiert, was ihm nicht passt, würde das am nächsten Tag bei der Bild-Zeitung landen. Oder er würde nach außen dem Kunden gegenüber immer sagen, ja, also Produkte meines Hauses finde ich eigentlich gar nicht gut. Oder er würde eben an seinem Schreibtisch sitzen und alle im Großraumbüro wissen, der arbeitet eigentlich an einem Plan, die Firma zu zerstören. Ja, klar, was Anja gesagt hat, die hätten die Augen verdreht und gesagt, Gott sei Dank hatten wir so einen hier nicht. Und das Beispiel erzählt, da sage ich jetzt, bin seit 29 Jahren Unternehmer, ich bezweifle die vermeintliche Kernkompetenz der FDP an der Stelle. Ich möchte solche Leute nicht in meinem Unternehmen haben und ich glaube, dass man nicht wirklich lange in der Wirtschaft gearbeitet haben kann, wenn man so ein Benehmen zeigt. Also Stichwort, wir sind ja hier beim Kultursender Unternehmenskultur.
Man hört ja jetzt immer wieder von so einer Art Déjà-vu, also FDP-Wirtschaftsminister Lambsdorff hatte 1982 auf ganz ähnliche Weise den Bruch der SPD-FDP-Koalition provoziert. Warum dachte man denn jetzt, das sei eine gute Idee? Also was hat man sich davon versprochen?
Also Herrn Lindner wird in diesen sogenannten gut informierten Kreisen in Berlin der Ruch oder Ruf, wie man mag, eines Zockers beigemessen. Er hat relativ früh den Hebel auf Obstruktion gestellt. Man erinnert sich an das German Vote, also dass Dinge, die die Bundesregierung nicht beschließen konnte, dann sogar auf EU-Ebene noch Ärger gemacht haben. Stichwort Verbrennerauto, Stichwort Heizungsgesetz, Stichwort viele Themen, wo diese Regierung aufgrund der abweichenden Meinung der FDP nicht in der Lage war, eigentlich operativ zu handeln. Und diese Idee, mehr Fortschritt wagen, wie der Koalitionsvertrag der Ampel hieß, also schnell beerdigt hat. Die FDP hat sich eigentlich in eine Rolle Opposition in der Regierung begeben. Und ja, ich weiß nicht, also Lambsdorff-Papier, damals ging es ja eigentlich darum, möglichst unauffällig von einem Bett ins andere, also von Schmidt zu Kohl zu wechseln. Es gibt noch ein älteres Beispiel, 66, wo die FDP aus der Regierung, Teile der FDP aus der Regierung Ludwig Erhards raus wollten. Damals ging es auch um Milliarden Schulden und darum, dass ein Teil, die Mende-FDP wollte das noch mitgehen, um in der Regierung zu bleiben. Da kam Walter Scheele und hat gesagt, ich trete zurück, ich mache das nicht mit der Schuldenmacherei und zwang so die anderen auch zurückzutreten. Damals landete die FDP in der Opposition, um aber eigentlich die Tür aufzumachen zu einer Koalition mit der SPD. Jetzt ist das weder Lambsdorff noch Scheele, das ist schon ein Selbstmordanschlag. Ne? Also wenn man sich die Wahlergebnisse im Osten angeguckt hat, dann ist diese Zockermentalität, die Christian Lindner beigemessen wird, für mich medial nicht lesbar, weil auch für Fernsehschaffende, also da fühle ich mich jetzt befähigt, ein Urteil abzugeben, man liebt den Verrater, aber nicht den Verräter. Das ist nicht der Typ, mit dem man dann Bier trinken geht, sondern sagt, wow, das war sehr unterhaltsam, aber lass mich bitte in Ruhe, ich möchte dich nicht in meiner Firma haben.
Also ein voller Boomerang-Effekt. Sie sagen fehlende Verantwortung, das ist ja auch fehlende Moral. Die einen werfen der FDP jetzt Verlogenheit vor, andere sagen, das FDP-Bashing, das sei auch nur Heuchelei, man sei schließlich im Wahlkampf. Welche Folgen könnte das Ganze denn jetzt für den aktuellen Wahlkampf und die Neuwahl haben?
Ja, da sind wir wieder bei diesem destruktiven Misstrauensvotum. Ich könnte mich jetzt auf den Standpunkt der SPD stellen und sagen, es ist, wie es ist, Trump wird Präsident. Er will diesen Krieg in der Ukraine möglicherweise auf schreckliche Weise auf Kosten der Ukraine beenden. So, das ist ein großes Thema der Opposition. Also wenn man an BSW und AfD denkt, die so ein bisschen die alte Ausgleichspolitik versuchen zu adoptieren, auch wenn sie ihnen nicht zusteht. Zweitens, die Ministerpräsidenten der CDU stehen bei Friedrich Merz schon lange auf der Matte und sagen, Schuldenbremse ist nicht zu halten. Wir müssen in unseren Bundesländern Geld ausgeben, um die Wirtschaft anzukurbeln. Und Friedrich Merz ist da ja auch schon gekippt und hat gesagt, ja, das ist eigentlich nur eine technische Frage. Drittens, Taurus an die Ukraine liefern. Noch hat Friedrich Merz da schwungvolle Reden gehalten, aber wenn ihm klar ist, er wäre dann der Kanzler, der Waffen liefert, mit denen die Ukraine Moskau angreifen kann, mal gucken, was er dann sagt, ob er dann nicht auch ein bisschen vorsichtiger wird. Mit anderen Worten, ich kann gut verstehen, dass Rot und Grün versucht haben, den ursprünglichen Wahltermin zu retten. Im Übrigen haben Sie und ich und wir alle denen einen Auftrag gegeben bis September. zu regieren. Und eine Haltung, die letztlich so, ja, das ist doch gar keine Demokratie und die machen sowieso, was sie wollen, nur unterstreicht ist, dass die CDU, und das ist nicht allein die FDP, sondern auch die Union, sagt, ja, es ist die 70. Spielminute, wir führen 3-0, Schiri pfeif ab. Das ist keine demokratische Kultur. Und da die auch alle in der Lage sind, Umfragen zu lesen, wissen sie, wenn sie jetzt Neuwahlen erzwingen, und das haben sie im Verein getan, dann tun sie das in einem Zeitpunkt, wo die Aussicht besteht, dass 25-30% der Mandate im Bundestag an Parteien gehen, die diesen Bundestag eigentlich ablehnen. Sprich, sie tun das, um ihre Umfragewerte zu retten, da rede ich jetzt vor allen Dingen von der Union, die gerade sehr günstig sind, um den Preis, dass es möglicherweise sogar eine Sperrminorität im neuen Bundestag gibt. Und das ist, da sind wir dann bei einem noch größeren Wort, staatspolitische Verantwortung, eben genau diese nicht.
Hier steht jetzt noch die Glaskugel. Wird Christian Lindner Spitzenkandidat bei der Bundestagswahl bleiben?
Er hat das eben behauptet und also die Einzige, die sich bisher vorgewagt hat, ist Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die also Aufklärung gefordert hat und eine demütige Auseinandersetzung. Das sind erstaunliche Worte von ihr, der stets austeilbereiten Karnevalsprinzessin aus Düsseldorf. Auffällig, wenn man jetzt nachdenkt, okay, wer sollte es denn sonst machen? Da ist tatsächlich Strack-Zimmermann schon genannt worden. Und dann dachte ich noch, die Frau Beer, die war doch mal ganz wichtig, die ist aber nach Europa weggelobt worden. Die Frau Teuteberg war doch Generalsekretärin. Nee, der folgte der Herr Gierserei. Also die Grande Dame der FDP zum Beispiel. Also ich meine, es sei denn, die überreden Leute aus der Schnarrenberger nochmal, was ich nicht glaube, was aber sicher gut wäre für die FDP. Sprich, diese Partei ist eine liberale Partei mit illiberalen Zuständen in sich, denn da gibt es eine sehr starke Führungsperson und darunter nichts.
Der Journalist Friedrich Küppersbusch über die politische Kultur der Verantwortungslosigkeit. So fasse ich das jetzt mal zusammen. Herr Küppersbusch, danke fürs Gespräch.
Sehr gerne. Danke für die Einladung, Frau Bürger.
Auch Frankreich steckt in einer ernsten Regierungskrise, doch heute konnte Präsident Macron nochmal die Gunst der Stunde nutzen, um sich mit dem Wort magnifique in Szene zu setzen. In 5 Jahren werde die durch einen verheerenden Brand zerstörte Notre Dame wieder aufgebaut sein. Das hatte Macron 2019 versprochen und es wurde geschafft. Bevor die Kathedrale am nächsten Wochenende feierlich wieder eröffnet wird, kam der Präsident heute zu seinem letzten offiziellen Baustellenbesuch. Paris-Korrespondentin Julia Borutta war dabei.
Als die 1300 Männer und Frauen im Hauptschiff der Kathedrale zum feierlichen Familienfoto antreten sollen, bricht plötzlich Jubel aus. Erleichtert und glücklich. Denn jetzt ist es endlich geschafft. Die Kirche ist wieder auferstanden. Präsident Macron ist stolz. Die hier Versammelten seien der Beweis dafür, dass nichts und niemand Kühnheit, Arbeit und Hoffnung widerstehen könne.
Au fond, vous avez montré au monde que rien ne résiste à l'audace, à la volonté, au travail et à cette espérance.
250 Unternehmen waren an diesem Kraftakt beteiligt. Konkurrierende Firmen taten sich zusammen, wurden eins auf der Jahrhundertbaustelle, die nur gelingen konnte, weil alle an einem Strang zogen.
Nous savons, vous toutes et tous qui êtes là, tout ce que nous vous devons.
Auf dieser Baustelle habt ihr Tag und Nacht verbracht. Ihr habt die Herausforderung angenommen, euch eingereiht in die Kette derjenigen, die diese Kirche vor 850 Jahren erbaut haben. Auch sie hatten diese Leidenschaft für das Schöne, das Gutgemachte, wollten über sich hinauswachsen. Das Ergebnis ist atemberaubend schön. Die ganze Kirche strahlt. Die gleißende Wintersonne über Notre Dame bringt im Innern der Kathedrale die restaurierten Fenster zum Leuchten. Auch die, die in der Kölner Dombauhütte restauriert wurden, sind wieder an ihrem Platz. Bunte Lichtflecken tanzen auf den Säulen und den Wänden. Die einzelnen Kapellen wetteifern um die schönsten Farben. Hellblau, rosa, rot, grün, gold. Auf dem Rundgang des Präsidenten erklärt Restauratorin Marie Parent: Wir konnten uns gar nicht vorstellen, welch intensive Farben unter der schwarzen, schmutzigen Schicht schlummerten. Wir mussten nichts nachmalen. Wir haben diese Wandmalereien aus dem 19. Jahrhundert von Viollet-le-Duc eigentlich nur gesäubert, freigelegt. Nur an ganz wenigen Stellen mussten wir ein bisschen mit frischer Farbe ausbessern. Auch die Kalksteinsäulen strahlen hell und sind von einer blonden Farbe. Spezialistin Clara Beyer erklärt: Wir haben erst alles abgesaugt, um den Bleistaub zu entfernen. Danach haben wir Latexkompressen gemacht. Latex absorbiert den Dreck in den Poren des Steins, zieht quasi ein und dann reißt man ihn mit einem Ruck ab. Die Kathedrale ist nicht nur schön, sie duftet auch. Vielleicht liegt es an den unterschiedlichen Naturmaterialien, die sich vereinen. Dazu zählen auch die 2000 Eichen, die extra zur Erneuerung des Dachstuhls und dem Nachbau des Vierungsturms gefällt wurden. Alle Balken wurden mit eigens geschmiedeten mittelalterlichen Werkzeugen bearbeitet, damit alles genauso aussieht wie vor dem Brand. Präsident Macron betont sichtlich bewegt:
Notre-Dame
ist die Seele unseres Landes. Sie gehört den Christen, aber auch allen anderen Menschen, allen auf der Welt. Notre-Dame ist größer als wir. Der Präsident hat Wort gehalten. Der Wiederaufbau in nur 5 Jahren ist geglückt. Nun werde die Wiedereröffnung eine Art Schock für die Besucher sein, prophezeit Macron. Ein Schock der Hoffnung.
Julia Borutta berichtete aus Paris. Und wie zeigt die französische Zeitung Libération den französischen Präsidenten heute in einer Collage ohne Jünger, einsam beim Abendmahl? Sie hören Fazit mit Kultur vom Tage. Die Piraten von Penzance, das ist eine komische Oper aus dem 19. Jahrhundert von dem britischen Erfolgsduo Gilbert und Sullivan. Im viktorianischen England waren die Stücke der beiden ähnlich erfolgreich wie die Operetten von Jacques Offenbach in Paris. Jetzt dirigiert Anthony Bramall das Werk nach 15 Jahren nochmal in München.
Für mich ist es ein musikalisches Meisterwerk. Ich finde es großartig. Es ist so gut komponiert. Die Melodien, die Einfälle sind brillant. Es ist wunderbar.
Die Piraten von Penzance. Seit paar Jahren wird diese komische Oper hierzulande gerne in einer deutschen Fassung aufgeführt. Die Handlung, die ähnelt dem Film Piraten der Karibik. Ein junger Mann kommt versehentlich zu Piraten, gerät in die Zwickmühle, wem gegenüber er sich nun loyal verhalten soll, zumal er sich in die Tochter des Generalmajors verliebt. Franziska Stürz kommt für Fazit aus der Münchner Premiere im Gärtnerplatztheater. Hallo, guten Abend.
Hallo aus München.
Regie führt der Brite Adam Cooper, der ja auch Choreograf und Tänzer ist. Bringt ihr die Bühne ordentlich zum Tanzen, beziehungsweise die, die da draufstehen?
Ja, auf jeden Fall. Also das merkt man, dass Adam Cooper eben alles aus den Darstellern körperlich herausholen wollte, gerade von den Piraten. Und da muss ich Daniel Gutmann gleich als Piratenkapitän oder sogar Pirate King hervorheben. Der hat da wirklich eine enorme Präsenz, aber die kommen also allesamt, da sind auch ein paar Tänzer aus der Kompanie dabei, die nur sich bewegen, die kommen allesamt sehr körperlich rüber. Da wird auch das Piratenschiff auf die Bühne gestellt, da wird in den Tauen geturnt und ansonsten schwer mit Säbeln geschwungen und immer mit großbreitbeinig herumgehopst und gesprungen an die Rampe und vor allen Dingen wird immer eines gerufen, Ark, so wie aus dem Comic. Und da sind wir schon ein bisschen bei Monty Python auch.
Also es muss gar nicht nur im viktorianischen England spielen, ja? Lässt sich das in die heutige Zeit transportieren?
Also ich würde sagen, es ließe sich sehr gut in die heutige Zeit transportieren, denn es spielt eben in Penzance in Cornwall, also eigentlich Rosamunde Pilcherland. Und es parodiert ja auch diese Pseudoromantik von Liebesgeschichten. Also eigentlich das, was wir sehr gerne auch, manche auch sehr gerne im Fernsehen mal gucken oder sich da ablenken durch sowas. Diese Liebesgeschichte von Frederick und Mabel, diesem jungen Piraten wider Willen, der sollte nämlich eigentlich zum Privaten in die Ausbildung als kleiner Junge und kam zu den Piraten, weil sein Kindermädchen das falsch verstanden hat. Also das ist halt auch der Wortwitz, der jetzt bei diesen Gilbert und Sullivan Operetten so eine große Rolle spielt. Also all das ist zeitlos eigentlich und man kann da auch für die heutige Zeit, finde ich, was rausziehen. Es werden ja ganz verschiedene Gesellschaftsschichten da auf die Schippe genommen. Der Generalmajor, der eben diese 10 Töchter oder Mündel hat, der kann über alles reden, wahnsinnig schnell singen, außer dass er sich mit militärischen Dingen auskennt. Also das ist natürlich ganz fiese Satire und zeitlose Kritik auch über Politiker. Aber es kommt jetzt dann natürlich auch typisch Viktorianisches da vor. Insofern in der Inszenierung jetzt von Adam Cooper erscheint auch die Queen Victoria dann in einer Szene als stumme Rolle und fällt vom Hocker, wohlgemerkt. Also Adam Cooper hat sich ganz klar dafür entschieden, das in dieser Zeit zu lassen, beziehungsweise auf so einer Fairy-Tale-Märchenebene, die wir eben auch aus der Ästhetik der Piraten der Karibik kennen, zu lassen.
Klingt aber so, als sei das jetzt nicht nur Piratenklamauk, sondern von der Satire mit Tiefgang ist auch noch was da.
Ja, durchaus. Also das ist, es schwankt, es nimmt sich halt selber unheimlich auf die Schippe, das ganze Stück. Und das tut auch die Musik, obwohl die eben unglaublich ernsthaft auch sein kann und sehr, sehr romantische Zitate auch drin hat und sehr, sehr wunderschöne Passagen, lyrische Passagen, gerade für das Liebespaar, das auch toll dargestellt wurde von Mateo Ivan Rajic und Julias Sturzelbaum, also Frederick und seine Mabel. Die Mabel muss tolle Koloraturen singen und der Frederick eben eine schöne lyrische Liebesarie auf das holde Geschlecht. Aber ja, da ist die Parodie ist immer auch dabei und am schönsten finde ich, da hören wir am besten auch gleich mal rein, eine Szene, in der dann das Paradox thematisiert wird, nämlich dieser Frederick, der eigentlich am 29. Februar Geburtstag hätte und jetzt 21 würde und dann frei wäre von den Piraten, von denen er auch eigentlich endlich weg will, um sie dann nämlich zu verfolgen. Dem wird dann eben klar, dass er ja eigentlich erst 5¼ ist, weil er weil er im Schaltjahr geboren ist. Das wird jetzt hier in diesem Lied kurz thematisiert, das wir hören.
Wir wissen doch, dich amüsiert, eine richtig schöne Plädelei. Und wenn was Komisches passiert, bist du ja gern dabei. Wenn Frederick nur bei uns wär, das überfiel uns wie ein Blitz. Drum schlichen wir bei Nacht hierher mit diesem tollen Witz.
Ein
Paradox, ein exkurioses Paradox, trotz unseres ungeheuren Schocks entdeckten wir dies Paradox.
Ein Paradox, ein Paradox, ein höchst kurioses Paradox.
Ein Paradox.
Ja, Franziska Stürz, hat sie das musikalisch überzeugt? Der Chor, die Solisten, das Orchester?
Ja, vor allen Dingen das Orchester. Also da muss ich mal sagen, Anthony Bramall mit dem Orchester des Gärtnerplatztheaters. Also wirklich, da war ganz viel duftige Leichtigkeit. Das war immer samtig und immer hat getragen. Und die Darstellerinnen und Darsteller durften da wirklich auf der Bühne ordentlich dann da ja ihren Klamauk und auch ihre Akrobatik im Prinzip zeigen, auch stimmlich und sprecherisch. Es ist ja die deutsche Version präsentiert worden. Das hat vom Textwitz her ist es gar nicht so einfach, das auch rüberzubringen, aber die haben sich wirklich sehr gut geschlagen. Wir haben gerade gehört, Sigrid Hauser ist eigentlich auch eine Musical-Sängerin, auch noch andere Musical-Stimmen sind da auch sehr, sehr gut mit rübergekommen, aber ja, die ganze Vielfalt in dieser Musik und in dem Text kam durchaus sehr, sehr gut zur Geltung.
Die Piraten von Penzance. Franziska Stürz über die heutige Premiere am Münchner Gärtnerplatztheater. Schönen Abend noch.
Ja, ebenfalls.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat jetzt Friedrich Wirwig.
Die Ausstellung der Fotografin Nan Goldin in der Neuen Nationalgalerie in Berlin hatte wegen israelkritischer Aussagen der Künstlerin zu einem Eklat bei der Eröffnung geführt. Die aus einer jüdischen Familie stammende US-Fotografin hatte das Vorgehen des israelischen Militärs im Gazastreifen und im Libanon kritisiert und unter anderem von Völkermord gesprochen. Politiker wie Kulturstaatsministerin Claudia Roth und Berlins Kultursenator Joe Cialo distanzierten sich. Zuspruch erhielt Goldin von pro-palästinensischen Aktivisten. Nun wirft Goldin dem Museum Zensur vor. In einem Interview mit der Frankfurter Rundschau sagte die Künstlerin, sie habe in einer Dia-Show zum Gedenken an verstorbene Freunde ein Dia entfernen müssen, das zur Solidarität aufrief mit den Menschen in Gaza, im Westjordanland und im Libanon, sowie mit den israelischen Zivilisten, die am 7. Oktober 2023 getötet wurden. Offensichtlich wollte das Museum innerhalb der Ausstellung keinen Hinweis auf meine Politik oder Raum für Trauer zulassen, wird Goldin in der Frankfurter Rundschau zitiert. Die Neue Nationalgalerie hat der Darstellung von Nan Goldin widersprochen. Die deutsche Filmbranche bewertet ihre Lage als schlecht. Es gibt nicht nur finanzielle, sondern auch politische Sorgen und Firmen könnten abwandern. Das ist das Ergebnis einer Umfrage der Produktionsallianz, die Interessen von hunderten Produktionsfirmen vertritt. Hauptgeschäftsführer Böning sagte, durch steigende Kosten und gleichzeitig sinkende Budgets der Auftraggeber seien 120.000 Arbeitsplätze in Gefahr. Er verwies auch darauf, dass das bisherige Filmförderungsgesetz Ende des Jahres ausläuft. Durch das Ampelaus stehe eine bereits beschlossene Neufassung auf der Kippe. Produktionen könnten ins Ausland gehen, dann würden deutsche Geschichten entweder anderswo oder gar nicht mehr erzählt, so Böning. Kulturstaatssekretärin Roth nannte die Zahlen alarmierend. Die Filmreform sei existenziell für Deutschland, gerade für die großen Filmstandorte in Berlin, Bayern, NRW, Brandenburg und Hamburg. Sonst wandern internationale und deutsche Produktionen ab, sagte auch Roth. Sie will sich dafür einsetzen, dass das Vorhaben noch in dieser Legislaturperiode verabschiedet wird. Es ist Kunst und kann weg. Die vielbestaunte Banane, die mit einem Klebeband an eine Wand gepappt war, hatte als Konzeptkunstwerk fast 6 Millionen Euro eingebracht. Der Kryptowährungsunternehmer Justin Sun, der sie ersteigert hat, hat sie jetzt, wie angekündigt, aufgegessen. Sie ist besser als andere Bananen, sagte er vor einer Menge Journalisten und Influencern in einem der teuersten Hotels in Hongkong. Die Banane für ursprünglich 35 Cent stammte von einem Obsthändler an der New Yorker Upper East Side. Der Künstler Maurizio Cattelan machte sie zum Werk inklusive Anleitung, wie man die Frucht ersetzt, wenn sie verdirbt, um die Frage aufzuwerfen, was ist Kunst? Sylvia Pinal galt als letzte Diva des mexikanischen Kinos. Nun ist die Schauspielerin im Alter von 93 Jahren in Mexiko-Stadt gestorben, wie ihre Familie, das mexikanische Kulturministerium und die Künstlergewerkschaft Andi mitteilten. Diese bezeichnete Pinal als Muse des spanischen Regisseurs Luis Buñuel. Sie spielte Anfang der 1960er Jahre in zwei seiner Filme die Hauptrolle. Für ihre zahlreichen weiteren Filme, Fernsehserien und Theaterstücke wurde Pinal in ganz Mexiko verehrt. Präsidentin Claudia Scheinbaum erklärte auf X, die Schauspielerin sei Teil des kulturellen Gedächtnisses Mexiko. Kulturministerin Claudia Curiel de Icaza erklärte Pinal zur Pionierin des Theaters. Ihr kulturelles Vermächtnis sei unvergesslich.
Das klingt nach einer spannenden Zusammenarbeit. Das Dance-On-Ensemble mit TänzerInnen über 40 und das Solisten-Ensemble Kaleidoskop präsentieren eine neue Performance mit dem libanesischen Regisseur Rabi Mrouet. Allesamt begegnen sich in einem Museum der Berlinischen Galerie. A Sky Like a Walk heißt diese Produktion und Elisabeth Nehring kommt direkt aus der Uraufführung. Hallo, guten Abend.
Guten Abend.
Angekündigt war das als eine Skulptur in Bewegung. Was haben Sie erlebt?
Ich fand das weniger skulptural, da denkt man ja eher an so festgelegte Formen, aber hier war alles in Bewegung und alles hat auch miteinander kommuniziert. Die Tänzer, die Musikerinnen und natürlich auch der Raum. Die Berlinische Galerie hat ja ganz beeindruckende Räumlichkeiten. Das sind ja verschiedene Räume, die alle miteinander verbunden sind. Und der zentrale Raum ist ganz hoch, 2 Etagen, man kann ganz bis oben sehen und 2 kreuzförmig angeordnete Treppen, die diesen ganzen Raum mächtig in die Höhe ziehen. Und darin fand eben Musik und Bewegung statt. Und natürlich sind die Räume auch nicht leer, da hängt ja gerade eine Ausstellung drin. Rienecke Dextra zeigt da 80 Farbfotos, fast alles Porträts von Menschen ganz unterschiedlichen Alters, die einen fast alle ganz ernst angucken und wo man so denkt, man entdeckt in den Zuschauern, die sind ja auch Teil der Szenerie, in den Tänzern und auch in den Musikern, immer wieder Körperhaltung oder auch Gesichtsausdrücke aus diesen Fotos. Mhm. Also hier hat irgendwie alles miteinander kommuniziert heute Abend.
Das Publikum folgt den Performerinnen und Performern durch den Raum, erlebt also da ja jede und jeder was anderes, weil die Blicke des Publikums weniger gelenkt werden?
Ganz genau. Also ich denke schon, jeder hat heute auf jeden Fall was anderes gesehen und erlebt. Musiker und Tänzerinnen haben sich ja in den Räumlichkeiten sehr gut verteilt. Es waren viele Zuschauer da, aber es war trotzdem so luftig, dass man immer ganz gut sehen konnte. Die Tänzerinnen und Musiker haben sich gefunden im Raum, sage ich mal. Die haben aber auch verharrt, die bewegen sich am Platz, die ziehen dann aber auch mal weiter, finden sich dann wieder an anderen Orten zusammen. Zu Beginn kann man sagen, dass sie weniger getanzt haben, als eher so sich in Alltagsbewegungen ausprobiert haben, im Gehen, im Stehen, im Verharren. Und manchmal musste man auch ganz genau hinschauen, um zu entdecken, was ist denn da eigentlich los? Zum Beispiel habe ich lange eine Tänzerin beobachtet mit am Anfang so ganz leicht hochgezogenen Schultern. Und dann, also man hätte sie eigentlich auch leicht übersehen können als Tänzerin. Aber wenn man genau hingeschaut hat, wird aus diesen hochgezogenen Schultern irgendwann so ein Körper, der große Anspannung, aber auch Bedrückung oder Verunsicherung ausstrahlt. Und andere haben sich am Boden gewälzt. Also es gab schon sehr unterschiedliche Aktionen. Und man hat eben diese Freiheit hinzusehen, aber auch wegzusehen oder die Fotos anzuschauen oder nur der Musik zuzuhören. Und diese Freiheit der Auswahlmöglichkeiten ist ja das, was Tanz in Museumsräumen immer ausmacht.
Die Musik wird live gespielt vom Solistenensemble Kaleidoskop. Sind die Musikerinnen und Musiker hier gleichberechtigte Partner? Also wie korrespondiert die Musik mit der Bewegung?
Ja, also es gibt ganz viele Begegnungen. Die meisten Begegnungen, die dann auch größer werden, also zahlenmäßig größer werden, die zu einer Gruppe führen oder zu einem Cluster von KünstlerInnen, sage ich mal. Die beginnen aber mit einem Duett. Und in diesen Duetten haben natürlich die Tänzer auch am Anfang mehr Handlungsspielraum, weil sie ja kein Instrument in der Hand haben. Sie sind ja ihr eigenes Instrument. Eine schöne Szene war zum Beispiel, dass eine Tänzerin eine Cellistin erst so umgarnt hat, dann angefasst hat und am Ende, also zwischen die Musikerin und das Instrument reingekrochen ist, während die Cellistin ganz ungerührt weiterspielte. In den Proben, und das fand ich interessant hinterher zu erfahren, ist diese Performance wirklich als kollektiver Prozess entstanden. Es wurde gemeinsam ausprobiert, wie will man sich einander annähern, wie kann man sich auch körperlich begegnen zwischen Tanz und Musik. Und da ist ja das Solistenensemble Kaleidoskop spätestens seit dem Zusammenarbeiten mit Sascha Walz wirklich bekannt für die Offenheit. Das ist ja bei Musikern nicht immer so. Und alles fußte im Grunde auf einem Notebook von Rabia Mori, dem Regisseur, der war heute Abend nicht da. Da konnten sich also die KünstlerInnen ihre Inspiration rausholen aus den Notizen und aus den Bildern dieses Notebooks.
Wir reden ja in diesen Tagen wahnsinnig viel über die Sparpläne im Bereich der Kultur und die finanzielle Förderung des Bundes für das Dance-On-Ensemble steht jetzt auch wegen des nicht verabschiedeten Haushalts, wie viele andere Projekte auch, auf der Kippe. Nehmen wir, frage ich mich, solche Kunst vor diesem Hintergrund jetzt gerade nochmal anders wahr?
Absolut. Also heute Abend war das natürlich ein ganz großes Thema. Wir sind in Berlin. Sie haben es gesagt, das Dance-On-Ensemble wird nicht aus Berlin bezahlt, ist von diesen Sparmaßnahmen nicht betroffen. Aber dadurch, dass es keinen Haushalt gibt, steht es total in den Sternen, ob die Finanzierung weitergeht. Das ist ein gut aufgestelltes Ensemble, sehr erfolgreich. Die haben jetzt gesagt, sie gehen in Vorleistung, sie gehen ins Risiko. Das erste halbe Jahr wird so gemacht, wie es gemacht wird. Aber natürlich war auch im Publikum, es waren unheimlich viele Theatermacher da. Und ich habe wirklich jetzt viele Leute erlebt, die nicht Angst haben um ihre eigenen Freunde, sondern Angst haben um ihr Programm und ihre KünstlerInnen. Und wenn man sich dann überlegt, dass ein CDU-Berliner Kultursenator unter Umständen Ambitionen hat, irgendwie Claudia Roth zu beerben, mit einem extrem neoliberalen Verständnis irgendwie von Kultur, dann kann man wirklich nur Angst kriegen. Und es ist ganz, ganz schwer, derzeit nicht pessimistisch zu sein, auch wenn man einen schönen Abend hatte.
Elisabeth Nehring über die aktuelle Kulturpolitik und die Uraufführung A Sky Like a Wall in der Berlinischen Galerie. Es gibt weitere Aufführungen morgen sowie am 1. und 3. Dezember. Dankeschön dafür. Und auch die Berliner Kulturszene wehrt sich weiterhin gegen die strengen Sparpläne des Senats. Wir haben ja schon mehrfach darüber berichtet. Vergangenen Dienstag hat der schwarz-rote Berliner Senat entschieden, den Kulturhaushalt schon im nächsten Jahr um 130 Millionen zu kürzen. Das wären 13% weniger Geld für die Kultur. Selbst Institutionen wie die Schaubühne oder das Gripstheater sind deshalb in Gefahr. Heute Nachmittag hat deshalb in Berlin-Mitte ein Trauermarsch für die Kultur stattgefunden und Mathieu Braun war für Fazit dabei. Hallo.
Hallo.
Ein angekündigter Trauermarsch. War die Stimmung zum Heulen?
Naja, zumindest war die Demonstration als Trauermarsch inszeniert. Also es gab einen Leichenwagen, Kränze, die Menschen haben Grabkerzen getragen, schwarze Fahnen geschwenkt und auch auf Plakaten waren Totenköpfe zu sehen. Einige Teilnehmer hatten auch Tränen aufgemalt, andere hatten schwarze Trauerschleier. Eine Teilnehmerin war sogar als Sarg verkleidet. Nach den Reden ist die Menge dann, vielleicht so ein paar hundert Leute, zu trauriger Musik hinter dem Leichenwagen hermarschiert, unter den Linden lang bis zum Brandenburger Tor. Man hat schon auch bei den Rednern gespürt, dass es ihnen nahe geht. Also die Schauspielerin Linda Pöppel zum Beispiel vom Ensemblebündnis hat davor gewarnt, was passiert, wenn viele Künstler, die jetzt von ihrer Kunst kaum leben können, damit aufhören müssen.
Wir werden erleben, wie viele ihre Kunst aus existenzieller Not heraus aufgeben oder in andere Städte abwandern werden. Berlin wird damit verarmen, künstlerisch, aber auch sozial und intellektuell.
Die Schauspielerin Linda Pöppel, was für Leute sind da heute noch gekommen?
Mein Eindruck war, es war vor allem die Kunstszene da. Also die Demonstration war ja vom Berufsverband Bildender KünstlerInnen Berlin und vom Netzwerk Freier Berliner Projekträume und Initiativen organisiert. Und deshalb ging es in den Reden auch viel um Räume und um Ateliers, auch um Kunst im öffentlichen Raum. Ein Vertreter des Zentrums für Kunst und Urbanistik, das ist ein Kunstraum in Moabit, waren da. Der Mondiale, das ist ein Netzwerk von Künstlern, oder auch das Künstlerhaus Bethanien.
Wer trauert, der blickt zurück und nicht nach vorn, aber anscheinend hat die Berliner Kulturszene ja noch nicht aufgegeben.
Ja, das war schon mein Eindruck. Also die Reden waren gewohnt kämpferisch. Zum Beispiel Daniel Brunet von der Koalition für freie Szene Berlin.
Ich kann mich nur meiner Vorrednerinnen anschließen und nur meine Erstaunlichkeit über diesen sehr kurzsichtigen Entscheidungen äußern. Wir sind auch hier nicht nur zu trauern, sondern auch zu kämpfen.
Also wir hören hier, die Berliner Kulturszene gibt nicht auf. Sie hat ja auch noch bis zum 19. Dezember Zeit, sich Gehör zu verschaffen. Dann erst soll das Abgeordnetenhaus den Haushalt verabschieden.
Mathieu Braun mit Eindrücken vom heutigen Trauermarsch für die Kultur in Berlin. Morgen gibt es dann weitere Reaktionen, auch Ideen aus der Berliner Theaterszene dazu, wie man dem Sparzwang begegnen könnte. Ein ausführlich recherchierter Beitrag von Mathieu, morgen ab 14 Uhr in unserem Theatermagazin Rang 1 und danach jederzeit in der DLF Audiothek. An Barbie scheiden sich die Geister. Ist sie eine Feministin oder zementiert sie Geschlechterklischees? Antworten sucht eine Ausstellung in der Kleinstadt Aschersleben in Sachsen-Anhalt. Am Wochenende wird sie eröffnet mit Exponaten aus der größten Privatsammlung der Welt. Niklas Ottersbach hat diese Barbie-Sammlerin in der Ausstellung getroffen.
Ja, Barbie ist mittlerweile mein Beruf, also rund um Ausstellungen, Barbie-Puppenklinik, ich repariere die auch, also es gibt nichts, was ich nicht mache.
Sagt Bettina Dorfmann, die Frau mit den 18.000 Barbie-Puppen, packt Kartons aus, rückt ihre Barbies in den Vitrinen ins rechte Licht. Auf knapp 100 Quadratmetern im Städtischen Museum Aschersleben gibt's die volle Barbie-Dröhnung, von den 60er Jahren bis heute. Wer genau hinguckt, entdeckt auch das DDR-Pendant zur Barbie, die Steffi.
Die DDR-Steffi ist aus einem leichteren Material, aber trotzdem noch ganz gut verarbeitet. Sie hat sehr schönes Haarmaterial, muss ich allerdings sagen, was auch den Glanz gut behält.
Heikle Frage für die Sammlerin aus Düsseldorf. DDR-Steffi oder Barbie? Wer ist das bessere Produkt?
Die Barbie ist halt trotzdem noch etwas hochwertiger vom Körper und auch von der Kleidung aufwendiger.
In den 60er Jahren lange Röcke, Kostüme, Polunder und dann die grellen 70er. Auf einmal trägt Barbie Senfgelb. Dazu ein futuristischer Regenponcho.
Wilde Farben, andere Materialien, man zeigte Knie. Also die Frau hat sich eigentlich auch so ein bisschen an Gleichberechtigung orientiert und die Freiheit auch so gesucht.
Barbie, ein Spiegel ihrer Zeit, aber Zeit ihrer nun schon 65-jährigen Existenz, immer jung, immer schlank, um nicht zu sagen ungesund dünn. Das übertrage sich aber nicht auf die Barbie-Besitzer.
Also ich habe an ganz vielen Doktorarbeiten mit teilgenommen. Leute, die sich operieren lassen, das sind keine Barbie-Sammler.
Barbies Figur hat nämlich einen ganz pragmatischen Grund. Schnell spielbare Outfitwechsel, die funktionieren nun mal deutlich besser mit dünnen Beinen. Und im Kopf sei ja trotzdem was drin, sagt Sammlerin Dorfmann.
Sie hat von Anfang an ihren Hochschulabschluss, sie war in den 60ern Astronautin. Sie ist Karrierefrau, sie ist Modezeichnerin, also sie hat sämtliche Berufe. Bis hin zur Kanzlerin, es gibt auch Army-Barbies, die sehen wir auch hier in der Ausstellung. Sie ist Fallschirmspringerin, sie ist Düsenjägerpilotin. Also es gibt nichts, was sie nicht macht. Ne?
Und natürlich macht sie auch Filme. 2001 kam der erste Barbie-Film raus.
Barbie in Dennis Knacker.
Barbie macht also alles. Und was macht Ken? Am liebsten Sport. Der Ken aus dem Jahr 1961, schlank, Scheitel, Tennisschläger in der Hand.
Da hat man natürlich auch keinen Bart getragen, da war der Ken natürlich rasiert, war auch noch nicht so muskulös.
Aber das ändert sich. Spätestens in den 80ern hat Ken sich einen Fitnessstudio-Körper antrainiert. Die Muskeln üppiger, das Haar etwas wilder. Ein Schönling, der mit der Zeit geht, sich aber anders als Barbie nicht emanzipiert, Brauche auch nicht, findet Barbie-Sammlerin Bettina Dorfmann.
Also der Mann in der Barbie-Welt ist wirklich, also Barbies Accessoire, kann man sagen. Er ist halt da. Und wenn man Rollenspiele macht, braucht man halt manchmal auch männliche Personen. Das ist dann halt so.
Ich bin halt nur Ken, singt Schauspieler Ryan Gosling bei der diesjährigen Oscar-Verleihung und gibt dem Barbie-Accessoire zumindest eine selbstironische Note. Für Sammlerin Bettina Dorfmann ist Barbie tatsächlich ihr Leben. Sie tourt mit Ausstellungen durchs Land, früher weltweit, sogar in China hat sie ihre Puppen ausgestellt und nun eben Aschers Leben. Der Wert einiger 60er-Jahre-Puppen bis zu 10.000 Euro, wenn auch die dazugehörige Originalverpackung dabei ist. Ein Phänomen, Barbie altert zwar nicht, einige alte Puppen bekommen allerdings gelbe Gesichter. Das Vinyl, aus dem Barbie besteht, verfärbt sich mit der Zeit.
Vinyle machen den Museen totale Probleme, gerade die Spielzeuge. Also die Weichmacher treten aus und es ist sehr unterschiedlich. Und man hat auch noch nichts gefunden, wie man das stabilisiert. Ne?
Heutige Barbies sind teilweise aus recyceltem Kunststoff. Aus alt macht neu, Vintage halt. Klar, dass Barbie auch diesen Trend mitgeht.
Zwischen Alltag und Glamour, die Modewelten der Barbie-Puppe. Diese neue Ausstellung ist im Städtischen Museum Aschersleben zu sehen bis zum 9. März nächsten Jahres. Und jetzt lenkt uns Tobias Wenzel durch die gedruckten Feuilletons vom Samstag, dem 30. November.
Es wird gedrückt und gestrichen und geknetet. Nur keiner fragt mich zwischendurch, wie es sich anfühlt, beschreibt Frauke Steffens in der Frankfurter Allgemeinen, wie sie in New York von einem KI-Roboter massiert wurde. So ganz geheuer war das Steffens anfangs allerdings nicht. Hatte sie etwa Angst, dass sich die KI verselbstständigt und der Roboter sie irgendwann nicht mehr massiert, sondern attackiert? Goldin attackiert neue Nationalgalerie, titelt das Feuilleton im Tagesspiegel. Im Interview mit der Frankfurter Rundschau wirft die New Yorker Fotografin Nan Goldin dem Museum Zensur vor. Sie sei gezwungen worden, ein nachträglich von ihr eingefügtes Dia wieder zu entfernen. Auf dem Dia sei, so Goldin, zu lesen gewesen: in Solidarität mit den Menschen in Gaza, im Westjordanland und im Libanon. Und mit den israelischen Zivilisten, die am 7. Oktober getötet wurden. Dieser zweite Satz habe aber gar nicht auf dem Dia gestanden, widerspricht Klaus Biesenbach, der Direktor der neuen Nationalgalerie. Wegen der einseitigen Solidaritätsbekundung sei mit dem Studio Nan Goldin gesprochen worden, das dann selbst das Dia wieder entfernt habe. Ihr geht es um Selbstinszenierung, kritisiert Nicola Kuhn nun Goldin im Tagesspiegel. Wenn das Dia wirklich, wie von Biesenbach beschrieben, ausgesehen habe, argumentiert Andreas Kilb in der Frankfurter Allgemeinen, dann sei es keine künstlerische Intervention, sondern ein Stück Agitation gewesen. Und die habe in einer Werkausstellung nichts zu suchen. Zensur kann Kilb offensichtlich nicht erkennen. Vielleicht sollte jemand Nan Goldin erklären, dass der Raum für Trauer, den sie einfordert, allen Opfern des Nahostkonflikts gebührt und dass die angeblich gecancelten Kulturschaffenden auf dem Symposium, das am Sonntag aus Anlass der Ausstellung stattfand, die Chance gehabt hätten, ihre Standpunkte vorzutragen, dies aber nicht wollten, schreibt Kilb weiter in der FAZ. Aber wenn man Goldins Aussagen in dem Interview richtig liest, hört sie anderen schon lange nicht mehr zu. Vielleicht hört Goldin ja noch Robotern zu. Frauke Steffens von der FAZ ist jedenfalls so sehr vom Massageroboter angetan, dass sie mit schlechtem Gewissen schreibt: jetzt bloß nicht darüber nachdenken, wie viele Masseure ihre Jobs an den talentierten Roboter verlieren könnten. Die Schriftstellerin Annette Gröschner sorgt sich um die Jobs von 8,2% der Berliner. Die leben nämlich von der Kultur und die soll in Berlin 130 Millionen Euro weniger Geld erhalten. Enttäuscht zitiert Gröschner in der Taz den Berliner Kultursenator Joe Cialo mit einer Aussage in der FAZ: der Sparmuskel muss jetzt angezogen werden. Das kommentiert Gröschner so: Ich frage mich, ob der Sparmuskel eine Art Schließmuskel sein soll, der erst aufgeht, wenn alle kostenverursachenden Kulturangebote kurz und klein verdaut sind. Und was passiert, wenn man loslässt? Bleiben dann neben der ganzen Scheiße noch ein paar Immobilien in bester Lage übrig, die sich gewinnbringend vermarkten lassen? Apropos Scheiße. Gschissner, Dodel, Oasch, titelt das Feuilleton der Süddeutschen. Wien ist nur noch auf dem 3. Platz der unfreundlichsten Städte der Welt. Das will die in Wien lebende Schriftstellerin Theresa Präauer nicht einfach akzeptieren. Wien müsse wieder den 1. Platz erringen. Die Idee, Massageroboter zu Watschenrobotern umzuprogrammieren, hat sie noch nicht und nimmt stattdessen Wiener in die Pflicht, ausländische Touristen abzuwatschen und zu beschimpfen. Und die Erholung in Wiens Parkanlagen, wo man früher noch beinahe brav die Tauben vergiftet hat, fragt Präauer. Dort wird man sich von nun an den kleinen Hunden zu widmen haben.
Tobias Wenzel mit der Kulturpresseschau. Und das war Fazit mit Britta Bürger.